Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zu unserem Studium des Buches Hiob. Wir stehen in Kapitel 31. Das letzte Mal sind wir gekommen bis 31, Vers 15. Dieses Kapitel 31 ist das letzte Kapitel in den Reden von Hiob. Und es schließt die Diskussion mit seinen drei Freunden ab. In diesem letzten Kapitel beteuert Hiob noch einmal seine Unschuld. Seine Freunde haben ihm den Vorwurf gemacht, dass er in jeglicher Hinsicht ein Heuchler gewesen sein muss und einer, der sich schwer versündigt hat. Und Hiob wusste, das stimmt alles nicht. All diese Anklagen sind nicht wahr. Und er beteuert also in diesem Kapitel noch einmal seine Unschuld. Und wir haben gesehen, in den Versen 1 bis 12, da geht es um sein Eheleben. Und er kann mit gutem Gewissen sagen, dass er der Sünde des Ehebruchs in seinem ganzen Leben eine klare Absage erteilt hat. Sogar mit Vorsichtsmaßnahmen, in Vers 1 haben wir gelesen, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen. Also eine Abmachung gemacht mit meinen Augen, dass sie mich eben nicht zum Ehebruch verleiten könnten. Und das war die Wahrheit, die er da uns vorstellt. Er war also auf diesem Gebiet wirklich ein treuer Ehemann. Und das ist ganz besonders von Bedeutung, weil wir in dem Buch Hiob erfahren, dass die Ehe offensichtlich nicht gut war. Es ist erstaunlich, dass Frau Hiob praktisch keine Rolle spielt in dem Buch. Und wenn, dann eine schlechte. Sie kommt ganz am Anfang vor, nachdem die verschiedenen Plagen über Hiob hereingebrochen waren, gibt sie ihm den Rat, sich von Gott loszusagen und zu sterben. Und er geht ganz liebevoll um, das haben wir letztes Mal nochmals nachgelesen, in Kapitel 2, ich gebe die Stelle an, für die, die nicht wissen, wo. Hiob 2, Verse 9 und 10. Und auf liebevolle Art weist er sie darauf hin, wie verkehrt das ist, was sie ihm geraten hatte. Und dann lesen wir lange nichts mehr von Frau Hiob, aber in der Diskussion mit den Freunden haben wir gesehen, es kommt eine Stelle vor, wo er sagt, er, der Schwerkranke, der unter Pest litt, mein Atem ist meiner Frau zuwider. Also das wird noch erwähnt, dass für seine Frau sein stinkender Atem etwas ganz Abstoßendes war. Und sie kommt dann nicht mehr namentlich vor, ganz am Schluss des Buches, wo Hiob wieder gesund wird. Aber wir müssen aus dem Zusammenhang annehmen, weil er wieder 10 Kinder bekommt, dass seine Frau, so wie das früher war, sie hatte ihm 10 Kinder geboren. Nochmals 10 Kinder geboren. Aber über die Beziehung wird kaum etwas gesagt. Und wenn eine Ehebeziehung nicht wirklich gut geht, dann ist das eine Gefahr. Eine noch größere Gefahr. Die Gefahr ist immer da, aber sie ist noch größer und braucht darum umso mehr völlige Überzeugung. Ein Ehebruch ist ein absolutes No-Go und auch ein falscher Blick. Und darum sagt er, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen. Und wir haben gesehen in Vers 4, sieht er, also Gott, nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte. Und dann in Vers 7, wenn mein Schritt vom Weg abgebogen und mein Herz meinen Augen gefolgt ist, eben in eine falsche Richtung, da kann er ganz klar sagen, ich bin gewissermaßen auf dem schmalen Weg vorangegangen, auch was das Eheleben anbetrifft, und weder nach rechts noch nach links abgebogen. Und dann haben wir gesehen, in den Versen 13 bis 15, da erzählt er, wie er sich verhalten hat gegenüber seinen Untergebenen. Erwähnt seinen Knecht und seine Magd. Und wenn sie mit ihm stritten, weil sie den Eindruck hatten, ihr Arbeitsgeber sei nicht gerecht, dann ist er darauf eingegangen. Und er hat eine Achtung gehabt von seinen Untergebenen. Ich wiederhole, das ist, was wir schon letztes Mal gesehen haben, Vers 15. Er sagt, hat nicht er, der mich im Mutterleib bereitet, auch ihn bereitet? Und hat uns nicht einer im Schoß gebildet? Er ist sich klar, vor Gott sind alle Menschen gleich. Auch wenn es soziale Unterschiede gibt. Und ihm war klar bewusst, seine Untergebenen, sie sind genauso wie er, das Geschöpf Gottes. Und darum hatte er ihnen gegenüber eine Achtung. Und er ging auf ihre Rechtsforderungen ein und ging nicht einfach kalt darüber hinweg. Schließlich bin ich der Chef und ich mache, was ich will. Und jetzt kommen wir zu Vers 16. Darf ich bitten, Sven zu lesen, 16 bis 23. Da geht es um sein Verhältnis gegenüber Witwen und Waisen.
Wenn ich den Armen ihr Begehr versagte und die Augen der Witwe verschmachten ließ und aß meinen Bissen allein, sodass der Verwaiste nicht davon gegessen hat, ist er doch von meiner Jugend an bei mir aufgewachsen wie bei einem Vater und von meiner Mutter Leibe an habe ich sie geleitet. Wenn ich jemand umkommen sah aus Mangel an Kleidung und den Dürftigen ohne Decke, wenn seine Lenden mich nicht gesegnet haben und er mit der Wolle meiner Lämmer sich nicht verwärmte, wenn ich meine Hand geschwungen über eine Weise, weil ich im Tore meinen Beistand sah, so falle meine Schulter aus ihrem Blatte und mein Arm werde abgebrochen von der Röhre, denn das Verderben Gottes war mir ein Schrecken und vor seiner Erhabenheit vermochte ich nichts.
Ja, also wir sehen, es geht hier um Witwen, Vers 16 und Vers 17, Waisen, der Verwaiste, und auch nochmals in Vers 21, wenn ich meine Hand über eine Waise geschwungen habe. Und Hiob war wirklich jemand, der Mitgefühl hatte mit Witwen und Waisen und auf ihre Not einging. Und damit war er wirklich ein Ausdruck von dem, was Gott mit den Menschen wollte. Gott hat den Menschen am Anfang in seinem Bild erschaffen. Das heißt, dass wir etwas von ihm widerstrahlen. Und in Psalm 68 hat Gott unter all den Hunderten von Namen, die wir von Gott in der Bibel finden, einen ganz besonderen Namen in diesem Zusammenhang. Können wir lesen? Psalm 68, Vers 6.
Gott lässt Einsame in einem Hause wohnen, führt Gefangene hinaus ins Glück.
Hast du eine andere Verszählung? Du hast wahrscheinlich die alte Elberfelder. Mhm. Dann ist es um einen Vers verschoben.
Also Vers 5?
Vers 6 sollte es sein bei mir. Bei dir ist es wahrscheinlich Vers 5. Mhm. Ein Vater der Waisen.
Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Jawohl. Zwei wunderbare Namen. Ich habe ja schon oft mal gesagt, dass ich für mich in meiner Bibel alle Namen Gottes anstreiche. Und es sind Hunderte. Und wenn wir wissen wollen, wer ist Gott, wir müssen die Namen Gottes studieren. Jeder Name drückt etwas über ihn aus. Und hier wird er genannt, ein Vater der Weisen. Und Hiob sagt, dass er ein Vater war für Weisen. Und zwar, Vers 18, ist er doch von meiner ich gehe zurück zu 31, Vers 18, ist er doch von meiner Jugend an bei mir aufgewachsen wie bei einem Vater. Das heißt, er hat sich also schon von Kindheit an um Waisen gekümmert. Das ist ganz erstaunlich. Nicht wahr? Man denkt, eine solche Sicht hat man erst als Erwachsener. Und im Kindesalter, da sieht man eigentlich meistens nur seine eigenen Bedürfnisse. Und erwartet einfach von den Eltern auch, sie geben. Aber er hatte ein Auge bereits für diese Leute in solch schwieriger Situation. Also, ein Vater der Weisen wird Gott genannt und zweitens ein Richter der Witwen. Was bedeutet das, ein Richter der Witwen?
Der einer Witwe Recht verschafft.
Ja, der einer Witwe Recht verschafft. Also Richter der Witwen ist nicht der, der die Witwen richtet und bestraft, sondern es meint eben der Richter, der sich einsetzt wie ein Advokat für die Angelegenheit einer Witwe. Übrigens auch der Name Daniel. Dani heißt mein Richter. Also Dan, Richter, I, mein, El, Gott. Mein Richter ist Gott. Und für Daniel bedeutet das nicht, Gott ist der, der mich bestraft und verdammt, sondern für ihn als Gläubigen bedeutete Daniel, Gott ist der, der mir Recht verschafft. Und in seinem Leben sieht man das. Und wenn jemand Daniel heißt, aber nicht bekehrt ist, ja, dann hat sein Name auch eine Bedeutung. Dann ist Gott eben sein Richter im Sinn von dem, der ihn verurteilt. Aber einem Gläubigen, wo alles vergeben ist, durch die Umkehr und das Sündenbekenntnis, darf man sagen, Daniel, Gott ist mein Richter, also der, der sich auch für mich und meine Sache einsetzt. Und so eben der Richter der Witwen. Und so hat sich also Hiob für diese Menschen eingesetzt. Er sagt, wenn er da gesehen hat, überhaupt bei geringen Menschen, dass da wichtige Wünsche waren, hat er das eben nicht einfach weggeschoben. Er ist darauf eingetreten, Vers 16. Und er hatte immer genügend Essen, aber er sagt, meinen Bissen habe ich nicht allein gegessen, sodass der Verwaiste nichts davon gegessen hat. Er hat also geteilt mit den Bedürftigen. Und wie gesagt, in Vers 18, das geht bei ihm zurück bis in die Kindheit. Und Vers 19, wenn ich jemand umkommen sah, aus Mangel an Kleidung, und den Armen ohne Decke sah, ja, dann hat er sich auch dafür eingesetzt. Also dafür gesorgt, dass das Nötigste, die Bekleidung, eben ermöglicht wurde. Und wir sehen, er sagt immer wenn, wenn, wenn. Ist das aufgefallen beim Lesen? Auch schon ab Vers 1 kommt immer wenn vor, nämlich in Vers 5 zum ersten Mal, wenn ich mit Falschheit umgegangen. Und dann in Vers 6, wenn mein Schritt vom Weg abgebogen. Vers 9 zum dritten Mal, wenn mein Herz zu einer Frau verlockt worden ist. Vers 4, wenn ich das Recht meines Knechtes, meiner Magd missachtete. Und dann Vers 16, wenn ich den Geringen und so weiter, immer wenn. Also es ist so, 16 Mal sagt Hiob in diesem Kapitel, wenn. Also er will damit sagen, wenn ich diese Sünde wirklich gemacht habe, dann ist es recht, dass ich so leide. Und dann haben meine Freunde recht, die mich dermaßen verurteilt haben. Aber es war eben nicht so. Und das stellt er in diesem Kapitel nochmals so deutlich vor. Und in Vers 20 sehen wir, sagt er, drückt er sich sehr schön aus, wenn seine Lenden, also von dem, der zu wenig Kleidung hatte, nicht genügend warm hatte, wenn seine Lenden mich nicht gesegnet haben und er mit der Wolle meiner Lämmer sich nicht erwärmte. Also hat seine eigene Schurwolle eingesetzt für die armen, bedürftigen Leute. Und Vers 21, wenn ich meine Hand über eine Weise geschwungen hätte, also die Hand schwingen im Sinn von auf sie losschlagen, im übertragenen Sinn, denn es geht hier um den Gerichtsfall. Weil ich im Tor meine Hilfe sah. Im Tor, im Stadttor, haben damals die Gerichtsverhandlungen stattgefunden. Und wenn er also dort gesehen hätte, die Leute unterstützten eigentlich die Seite von Hiob und dann gegen eben Schwache wie eine Weise vorgegangen wäre, dann hätte ich das Gericht verdient. Aber das hat er nicht. Er sagt dann, der Nachsatz, ja, wenn ich meine Hand geschwungen habe, das ist der Bedingungssatz, und dann kommt der Nachsatz, so falle meine Schulter aus ihrem Blatt und mein Arm werde abgebrochen von der Röhre. Ja, er erwähnt da das Schultergelenk, und das ist das beweglichste Gelenk, das wir haben. Und er sagt da, falle meine Schulter aus ihrem Blatt, mein Arm werde abgebrochen von der Röhre. Also es ist ein Kugelgelenk, und der Oberarmkopf ist da in der Pfanne drin. Das bezeichnet er, dieses Hineingehen in den Knochen, das bezeichnet er quasi wie als Röhre. Da möge das abgebrochen werden. Und er sagt, das hätte ich verdient. Und nun, in Vers 23 erklärt er, was eigentlich die tiefste Ursache ist, warum er sich nicht in diesen Dingen versündigt hat. Lies du nochmals, Sven. Vers 23.
Denn das Verderben Gottes war mir ein Schrecken, und vor seiner Erhabenheit vermochte ich nichts.
Ja, was ist da die Aussage in diesem Vers? Gottesfurcht. Aber hier steht ja nicht Gottesfurcht. Wie kommst du darauf, dass es um Gottesfurcht geht? Ja, genau. Es werden einfach andere Wörter gebraucht, ja? Er hat also das Gericht Gottes gesehen, das der Gesetzlose verdient, und davor hat er sich gefürchtet. Und überhaupt die Erhabenheit Gottes, also seine Majestät, seine Größe, stand ihm vor Augen. Darum sagt er in der zweiten Vershälfte, und vor seiner Erhabenheit vermochte ich nichts. Also je mehr unsere Überzeugung ist davon, wie wir erhaben und groß Gott ist, aber eben auch wie gerecht im Gericht, dann hilft das uns. Das ist eine Motivation. Wir können dazu neutestamentlich aufschlagen, 2. Korinther 5. Man kann sich ja das gut merken, es gibt zwei Stellen über den Richterstuhl Christi, vor dem alle Gläubigen einmal stehen werden. Und die eine Stelle ist eben 2. Korinther 5, Vers 10, und die andere ist Römer 14, Vers 10. Also 2. Korinther 5, Vers 10. Darf ich bitten, Sven?
Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses.
Ja, also jeder Gläubige, obwohl er wissen darf, alle meine Schuld ist durch das Blut des Herrn Jesus getilgt, vergeben. Aber jeder muss sich einmal vor dem Richterstuhl Christi verantworten, und das Leben wird offenbar gemacht. Und es geht nicht darum, dass man noch gerichtet wird. Aber es ist wichtig, dass unser ganzes Leben in Übereinstimmung kommt mit dem Herrn. Dass wir unser Leben selber auch so sehen, wie der Herr das sieht. Und sogar in Dingen, die wir schon eingesehen haben, müssen wir doch immer wieder zugeben, da haben wir oft vielleicht etwa die Hälfte eingesehen. Aber die Dinge wirklich so sehen, wie Gott sie sieht, das ist etwas ganz anderes. Und das wird geschehen, damit wir dann in Ewigkeit in hundertprozentiger Übereinstimmung sein werden mit dem Herrn. Dass gar kein Schatten uns irgendwie trennen könnte. Es wird also alles angeschaut, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Für das Gute wird es sogar Lohn geben. Und das Böse, das wird nicht mehr bestraft werden, aber es gibt keinen Lohn. Und zweitens werden wir dann alles eben so beurteilen, wie der Herr das beurteilt. Da werden viele Tränen fließen bei dem Richterstuhl des Christus nach der Entrückung im Himmel. Aber Dann folgt eben Vers 11. Darf ich bitten?
Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden.
Danke. Also hier sagt er, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen. Das heißt, wie sehr der Herr zu fürchten ist. In seiner absoluten, unbestechlichen Gerechtigkeit. Oder wie wir aus Offenbarung 1 wissen, Johannes sieht den Herrn Jesus mit Augen wie Feuerflammen. Also absolut unbestechlich, wie er unser Leben anschaut. Und nun sagt also Hiob, ihm war diese Majestät Gottes bewusst und das hat ihn vor Sünde bewahrt. Natürlich ist das eine Art von Bewahrung, denn wir sollen auch bewahrt werden vor Sünde aus Liebe zum Herrn. Natürlich, das ist nur ein Aspekt. Es gibt noch andere, aber dieser Aspekt ist eben wichtig. Und jetzt darf ich bitten, dass wir weiterlesen in Hiob 31, die Verse 24 bis 28. Und da geht es um das Thema Geldliebe und Götzendienst.
Ja. Wenn ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht und zu dem feinen Golde gesagt habe, mein Vertrauen, wenn ich mich freute, dass mein Vermögen groß war und dass meine Hand Ansehnliches erworben hatte, wenn ich die Sonne sah, wie sie glänzte, und den Mond in Pracht dahinwandeln, und mein Herz im Geheimen verführt wurde, und mein Mund meine Hand geküsst hat, auch das wäre eine gerichtlich zu strafende Missetat, denn Gott droben würde ich verleugnet haben.
Danke, bis dahin. Also, er sagt, wenn das Geld seine Zuversicht, sein Vertrauen gewesen wäre, dann würde er das Gericht verdienen. Wobei, das sagt er nicht. Er sagt jetzt ab Vers 24 bis 34 ständig wenn, wenn, wenn. Also der Bedingungssatz wird genannt ohne den Nachsatz. Aber das ist alles quasi selbstverständlich dann zu ergänzen. Im Neuen Testament wird das Geld und der Besitz umschrieben mit einem aramäischen Wort. Weiß jemand gerade welches? Mammon. Ja? In Lukas 16, Vers 13 und in Matthäus 6, Vers 24. Schlagen wir doch das gerade auf. Matthäus 6. Also ganz speziell im griechischen Text des Neuen Testaments. Das Neue Testament wurde auf Griechisch durch den Heiligen Geist inspiriert. Aber im griechischen Text kommt da ein aramäisches Wort vor. Lesen wir Vers 24 in Matthäus 6.
Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnet nicht Gott dienen und dem Mammon.
Ja, das aramäische Wort Mammon besteht aus einem M am Anfang. Viele Hauptwörter im Hebräischen und im Aramäischen beginnen mit M. Und oft bedeuten diese Wörter etwas, was einen bestimmten Ort ist. Ja? Zum Beispiel der Altar heißt Mizbeach. Die Wurzel, Zbeach, Zavach heißt Schlachten. Also Mizbeach, das ist der Ort, wo man schlachtet. Das ist der Altar. Oder der Standort heißt Makom. Ja, das M für den Ort und Kom von Kum, stehen, aufstehen. Also Makom ist der Ort, wo man steht oder aufsteht. Und Mammon, das ist also das M für den Ort und dann Amman heißt Vertrauen. Also das Geld als der Ort, wo man sein Vertrauen draufsetzt, wo man seine Zuversicht sucht. Und der Herr Jesus sagt, das geht gar nicht. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Also wenn das Geld etwas ist, worauf man vertraut, das geht gar nicht. Und Hiob sagt, wenn ich das gemacht hätte, und er war sehr, sehr reich, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich eben alles verdient, was ich da an schrecklichen Leiden durchmache. Und vielleicht noch eine Stelle. Im Neuen Testament gibt es einen Ort, wo speziell die Reichen angesprochen werden. Wie? Ja, genau, diese Stelle meine ich. 1. Timotheus 6. Da sehen wir übrigens, dass die Gläubigen nur in dem ersten Jahr von Pfingsten bis zur Steinigung des Stephanus im Prinzip alles gemeinsam hatten. Aber nach diesem einen Jahr, da war es wieder ganz normal, dass jeder sein Privateigentum hatte. Und darum spricht hier Paulus zu den Reichen in 1. Timotheus 6, Vers 17. Bis 19.
Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen.
Danke. Also hier wird klar den Reichen gesagt, sie sollen nicht auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung setzen. Und wirklich, wer weiß, was unser Geld noch wert hat in 2 Jahren oder in 10 Jahren? Ja? Wie wird die Entwicklung der Weltwirtschaft gehen? Es könnte bald einmal eine indirekte Enteignung geben durch die Entwertung, durch die massive Entwertung. Die Entwertung haben wir sowieso. Ja? Also eine Enteignung ist in unserem System immer im Gang. Der Professor Wildersmith hat einmal ein Buch geschrieben vor vielen Jahren. Er ist ja schon lange verstorben. Das heißt Inflation, der Dieb im Haus. Und das Problem mit der Inflation, wo eigentlich das Geld einem einfach so weggeholt wird, aufgezeigt. Ja, eben, wir können nicht darauf vertrauen und darum sagt er, nicht noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Aber er sagt, sondern auf Gott. Also, unser Besitz darf nicht unser Mammon sein, der Ort des Vertrauens, sondern Gott. Aber er sagt auch nicht, jetzt gebt alles euer Geld weg. All euer Geld weg. Nein, sagt er nicht. Er hat das dem reichen Jüngling gesagt. In Markus 10. Aber das war in seinem Fall ganz wichtig, damit er merkte, wo das Problem war. Und dann hat er es gemerkt. Und er ging betrübt weg. Aber das sagt der Herr nicht allen. Aber er sagt, sie sollen Gutes tun. Reich sein in guten Werken, freigebig, mitteilsam und so weiter. Aber eben das wirkliche Leben müssen sie ergreifen. Jetzt war da schon lange mal eine Frage da hinten.
Ist Geld eine Erfindung Satans?
Ist Geld eine Erfindung Satans? Was sagt ihr dazu?
Nein.
Nein, im Wort Gottes sehen wir vom ersten Buch Mose an, da gab es zwar noch keine Münzen, aber es gab Geldwerte. In der Zeit von Jakob wird die Kesita erwähnt. Ja? Übrigens ein Geldwert, den wir noch einmal finden, und zwar im Buch Hiob. Ja, ja, also man konnte mit bestimmtem Gewicht an Silber, an Gold und so weiter bezahlen. Oder im Tauschhandel, ich gebe dir 5 Schafe und du gibst mir dafür. Aber das Geld oder eben der Handel mit Wertaustausch ist eine ganz wichtige Sache, um gerecht miteinander eben umgehen zu können. Und man kann sagen, Geld ist eigentlich eine gespeicherte Form von Arbeit. Ja, und es ist also nirgends so, dass die Bibel das Geld verurteilt, aber die Geldliebe, die wird verurteilt. Und die Bibel verurteilt nicht einfach die Reichen, sondern die ungerecht reich geworden sind. Ich weiß, ich gefragt habe, welche Stelle über die Reichen im Neuen Testament, da habe ich gedacht, jemand sagt vielleicht Jakobus 5. Hast du es gesagt? Jakobus 5, ja? Und dort wird gerade eben darüber gesprochen, wie zum Beispiel auch der Lohn der Arbeiter vorenthalten wird. Ja? Wenn man also durch ungerechte Löhne zu niedrige Löhne reich wird, all diese Dinge verurteilt das Wort Gottes ganz klar. Aber es ist doch so, dass der Besitz entsteht durch Arbeit. Und das wird in der Bibel positiv gesehen. Aber all die Auswüchse, eben der falsche Umgang mit dem Besitz, das wird scharf gegeißelt. Da könnten wir noch ganz viele andere Stellen zusammen anschauen. Und wir sehen also, Hiob sagt, wenn das Geld, also das Gold sagt er, und das Feingold sein Vertrauen, seine Zuversicht gewesen wäre, dann hätte er das Gericht verdient. Und jetzt im nächsten Vers wird es noch dramatischer. Vers 25, liest du nochmals.
Wenn ich mich freute, dass mein Vermögen groß war und meine Hand Ansehnliches erworben hatte, wenn ich die Sonne sah, wie sie glänzte.
Ja, genau, bis dahin. Ja, gut. Wenn ich mich freute, dass mein Vermögen groß war. Wir haben in Kapitel 1 gesehen, sein Vermögen war sehr, sehr groß. Und jetzt darf man sich daran nicht freuen. Nun, gemeint ist natürlich diese selbstgefällige Freude. Und es gibt ja Reiche, denen sieht man das von einem Kilometer an, dass sie reich sind. Nur schon, wie sie zu ihrem Ferrari schreiten. Ja, merkt man sofort, man muss unwahrscheinlich reich sein. Und das ist genau das, was wir in 1. Timotheus 6 gelesen haben. Als erstes wird bei den Reichen gesagt, weiß man noch?
Die reich sein
wollen. Nein, das ist dann vorher in Vers 10. Nicht hochmütig sein. Also, eben wenn man so selbstgefällig auf den Reichtum schaut, das macht hochmütig. Und das ist, was Hiob hier meint, wenn ich mich freute, dass mein Vermögen groß war und dass meine Hand Ansehnliches erworben hatte. Das verurteilt er ganz klar. Und weiter, Vers 26.
Wenn ich die Sonne sah, wie sie glänzte und den Mond in Pracht dahinwandeln und mein Herz im Geheimen verführt wurde und mein Mund meine Hand geküsst hat, auch das wäre eine gerichtlich zu strafende Missetat, denn Gott droben würde ich verleugnet haben.
Genau. Jetzt geht es um das Thema, das eben verwandt ist mit Geldliebe. Die Geldliebe ist schon Götzendienst. Und jetzt geht es hier um den Kult der Gestirne. Hier sehen wir in der Wüste die Sonne. Und wirklich genau so, wie das hier steht in Vers 26, wenn ich die Sonne sah, wie sie glänzte. Die Sonne ist als Gestirn wirklich etwas Beeindruckendes. Und gerade so in besonderen Momenten, wo die Farben noch außergewöhnlich werden. Und dasselbe gilt auch für den Mond. Er sagt, und den Mond in Pracht dahinziehen. Also auf seiner scheinbaren Bahn, auf der er sich bewegt. Und wenn er also da auf die Idee gekommen wäre, die Sonne ist ein Gott. Der Mond ist ein Gott. Und er sagt, und mein Herz im Geheimen verführt wurde und mein Mund meine Hand geküsst hat. Damit meint er diesen Gebrauch im Götzendienst, dass man die eigene Hand küsst und dann der Sonne zuwirft. Ja? Also als Zeichen der Verehrung, der Anbetung. Wenn er das gemacht hätte, ganz geheim, die Sonne quasi eben als Gott verehrt, den Mond verehrt hätte, dann habe ich das verdient. Und wenn wir denken, wie die alte Welt damals im Götzendienst versunken war schon, und wie das auch bis heute so ist, ich meine, in vielen Teilen der Welt wird die Sonne nach wie vor angebetet und verehrt, und der Mond und der Regen und so weiter, oder Schlangen, ja? Ich wenn ich so in anderen Ländern bin, dann frage ich die Leute auch ein bisschen aus und dann erfährt man, was die so machen. Und man mir erklärt, wenn ein Thailänder eine Giftschlange sieht, dann, wie er dann reagiert. Er sieht ja seinen Gott an. Und dann betet er zur Schlange und sagt, geh weg von mir, geh weg von mir. Aber quasi mit einer göttlichen Verehrung. Alles wird verehrt. Und Hiob sagt ganz klar, das geht gar nicht. Römer 1 zeigt uns, die Verehrung der Natur anstatt des Schöpfers, das ist Götzendienst. Und darum muss man das nicht nur suchen in Ländern wie Indien und Thailand, Kambodscha, Vietnam und so weiter, sondern bei uns, wenn der Biologielehrer sagt, also schaut euch mal diesen Schmetterling an. Es ist doch fantastisch, wie die Natur den ausgestattet hat. Die Natur? Die Natur hat überhaupt nichts gemacht. Der Schmetterling ist nicht von der Natur gemacht worden. Aber hier wird eigentlich suggeriert, die Natur ist der Schöpfer. Und das ist genau nach der biblischen Definition 100% Götzendienst. Der Natur wird alles zugeschrieben. Und Hiob sagt, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich es verdient. Das wäre eine gerichtlich zu strafende Ungerechtigkeit. Also eine Ungerechtigkeit, für die der Richter ihn hätte strafen können. Und wir lesen in der letzten Hälfte von Vers 28, den Gott droben hätte ich verleugnet. Er sagt also, Götzendienst ist die Verwerfung Gottes. Ja, und jetzt gehen wir weiter, Vers 29, da werden noch weitere Dinge aufgezählt im Verhältnis zu anderen Menschen, zum Beispiel zu Feinden. Wie war das Verhältnis von Hiob, nicht nur gegen Witwen und Waisen, sondern gegen Feinde? Liest du Vers 29 bis 31.
Wenn ich mich freute über das Unglück meines Hassers und aufjauchze, als Böses ihn traf, nie habe ich an meinen Gaumen erlaubt zu sündigen, durch einen Fluch seine Seele zu fordern. Wenn die Leute meines Zeltes nicht gesagt haben, wer wäre nicht von dem Fleische seines Schlachtviehs satt geworden?
Danke. Also, wenn er sich über das Unglück seines Hassers gefreut hätte, das ist eine ganz spezielle Freude. Ja? Schadenfreude. Und es gibt Leute, die sagen, die schönste Freude ist Schadenfreude. Ja? Das ist unglaublich. Und er sagt, wenn ich jemanden, der mir feindlich gesinnt ist, dann quasi mit Freude zuschaue, wie Schweres über ihn kommt, das geht gar nicht. Und hier hätte Eliphas einen Stich spüren müssen. Wenn wir uns erinnern, in Kapitel 22, da spricht Eliphas, nicht wahr? Vers 1. Und lesen wir Vers 19.
Die Gerechten sehen es und freuen sich, und der Schuldlose spottet ihret. Sind nicht unsere Gegner vertilgt und hat nicht Feuer ihren Überfluss gefressen?
Ja. Also Eliphas sagt, die Gerechten werden es sehen, werden sich freuen. Der Schuldlose verspottet sie. Wen? Sind nicht unsere Gegner vertilgt und hat nicht Feuer ihren Überrest gefressen? Das sagt ihr, das wäre eigentlich das, was der Gerechte tun darf. Die Gesetzlosen, die werden bestraft. Das ist seine Grundüberzeugung. Alle Gesetzlosen werden bestraft und darum auch Hiob. Und dann dürfen die anderen sich freuen über das Unglück. Und genau das sagt Hiob. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich das verdient, was ich da erleide. Und wovon meine Freunde sagen, das ist Gottes Strafe über dich. Also schon schön zu sehen, dieses feine Gewissen von diesem Mann. Nicht nur in den Dingen, die man äußerlich sieht, Das ist das Typische von Religion. Aber darum muss man sagen, die Bibel ist keine Religion. Religion nach außen muss das so und so und so aussehen, aber wie es innen ist, das ist dann Privatsache. Aber er spricht da über die geheimen Empfindungen und die geheimen Gedanken. Und auch da hat er auf sich aufgepasst. Und er sagt auch, ich hätte nie jemandem einen Fluch gewünscht. Das ist auch interessant, nicht wahr? Und was eben die Schadenfreude anbetrifft, ist es interessant, in Obadja, haben wir ein Kapitel, Obadja, eine Prophetie über Edom. Und Edom wird vorgeworfen, dass sie, obwohl sie ein Brudervolk sind von Israel, damals, als ein Gericht über Israel kam, als Gottes Strafe, da haben sie sich richtig gefreut. Und deshalb wird im Buch Obadja über Edom das Gericht verkündigt. Freude über das verdiente Gericht des Bruders. Ja, also ein ganzes Buch beschäftigt sich genau mit dem Thema. Und jetzt gehen wir weiter, Vers 31, liest du nochmals und dann ein bisschen weiter, bis 32.
Wenn die Leute meines Zeltes nicht gesagt haben, wer wäre nicht von dem Fleische seines Schlachtviehs satt geworden, der Fremdling übernachtete nicht draußen, ich öffnete dem Wanderer meine Tür.
Ja, bis dahin. Also er sagt, wenn das so gewesen wäre, dass die Leute meines Zeltes, das sind seine Mitbewohner, wenn die gesagt hätten, wer wäre nicht von seinem Fleisch satt geworden? Das heißt also, der Zusammenhang erklärt das in Vers 32, der Fremde übernachte nicht draußen. Also wenn Fremde kamen, er hat sie aufgenommen und hat ihnen von seinem Fleisch zu essen gegeben. Das erinnert uns an einen Mann im ersten Buch Mose. Abraham. Und wie war das? Er sah drei Männer da in der Nähe oder im Blick Nähe zu seinem Zelt und er dachte, das sind Wanderer, die also irgend auf einer großen Durchreise sind. Und dann geht er hin, verbeugt sich vor ihnen und bittet, dass er sie doch einladen dürfte. Und gut, es gibt ja manche Ehemänner, die laden gerne ein. Und sie macht dann alles. Aber dort sehen wir, er gibt Sarah zwar Anweisung, um etwas fürs Essen zu machen, aber dann bereitet er selber das Kalb zu. Es wird ein Kalb geschlachtet und er bereitet das zu. Also Abraham hat da in der Küche mitgeholfen. Und nicht einfach Gäste eingeladen und die Frau ist dann belastet bis hin zu überbelastet, sondern er hat mitgeholfen und hat ihnen eben Kalbfleisch angeboten und geronnene Milch, ja, also so eine Art Käse im Frühstadium. Und er hat also solchen, die vorbeigekommen sind, auf dem Weg waren, denen hat er die Tür geöffnet. Genauso hat Hiob das gemacht wie Abraham, damals in 1. Mose 18. Und wo finden wir in der Bibel jemanden, der wollte draußen übernachten und dann wurde ihm Logis angeboten? Richter am Schluss, genau. Der Mann in der Stadt Gibea. In Gibea, ja. Da war ein Mann, der dieses Ehepaar, das da draußen hätte auf dem Platz übernachten müssen, hat er aufgenommen ins Haus. Und noch ein Beispiel. Lot. Und es war ein Engel, aber er dachte, es sind gewöhnliche Menschen. Und es sah so aus, die übernachten in Sodom auf dem Platz. Und er wusste, das war eine Gefährdung. Die hätten vergewaltigt werden können. Männer in Sodom. Und er nahm sie bei sich auf. Also er hat auch die Tür geöffnet. So wie eben Hiob. Weiter, Vers 33.
Wenn ich, wie Adam, meine Übertretungen zugedeckt habe, verbergend in meinem Busen meine Missetat.
Noch weiter, Vers 34.
Weil ich mich fürchtete vor der großen Menge und die Verachtung der Familien mich erschreckte, so dass ich mich stillhielt, nicht zur Türe hinausging.
Jawohl. Jetzt erwähnt er Adam. Er lebte ja in den Jahrhunderten nach der Sintflut, aber er hatte von der Überlieferung Kenntnis, natürlich zurück bis auf Noah und sogar zurück in die vorsintflutliche Zeit. Die Sintflut wird in Hiob erwähnt und es geht zurück bis auf Adam. Und er wusste, wie das war beim Sündenfall. Wenn ich wie Adam meine Übertretungen zugedeckt habe, verbergen in meinem Innern meine Ungerechtigkeit. Als Adam hörte, dass Gott im Garten war, hat er sich mit seiner Frau versteckt unter den Bäumen. Und Gott hat ihn gerufen. So ist Gott ab dem Moment, wo der Mensch verloren ging, sich von Gott abgewandt hatte, begann der gute Hirte zu suchen. Und was ist das erste Wort, das Gott sagt in 1. Mose 3 nach dem Sündenfall?
Adam, wo bist du?
Ja, Adam, wo bist du? Und auf Hebräisch ist das noch eindrücklicher. Denn wo bist du ist ein Wort. Adam, Ayeka! Wo bist du? Er ist versteckt. Und schließlich kommen sie ans Licht. Und Adam sagt, ja, ich fürchte mich. Ich hörte deine Stimme und fürchte mich weiter. Und dann bekennt er seine Schuld. Hiob sagt, er hat die Übertretung zugedeckt. Wie hat er das gemacht?
Mit Feigenblättern.
Mit Feigenblättern sich selber und Eva so quasi vor Gott geschützt, weil er eben nicht mehr das gleiche Gefühl hatte wie vor dem Sündenfall. Er fühlte sich entblößt vor Gott. Eben, entblößt. Aber wie er dann argumentiert hat, ja?
Schämte sich.
Und wie hat er dann argumentiert wegen seiner Schuld?
Frau.
Ja, das ist der alte Trick. Der Frau die Schuld geben. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie.
Gott hat dir die Schuld gegeben, die Frau, die
ja, genau. Genau. Gott und der Frau. Die Frau hat schließlich dann gegeben, aber Gott ist schuld, genau, dass er ihm eine solche Ehefrau gegeben hat. Das ist unglaublich. Das ist das Verbergen, Gott die Schuld geben und der Frau die Schuld geben. Und Hiob sagt, wenn ich das so gemacht hätte wie bei Adam. Und weiter heißt es ja, weil ich mich fürchtete vor der großen Menge, und die Verachtung der Familien mich erschreckte, sodass ich mich stillhielt, nicht zur Tür hinausging. Da spricht er von den Leuten und auch von den Familien. Das nennt man heute soziale Kontrolle. Etwa viele Menschen tun gewisse böse Dinge nicht. Nicht aus dem Grund, weil sie das nicht tun wollen, sondern weil sie wissen, irgendwie ist doch sind andere, die das mitbekommen könnten. Ja? Darum ist es viel, viel einfacher, in Sünde zu fallen, wenn man auf Geschäftsreisen ist. Dann hat man nicht mehr die soziale Kontrolle. Und das kann sehr gefährlich sein. Und es ist auch zum Beispiel schwieriger, wenn man die Heimat verlässt und eben Asylant oder wie man heute sagt, Migrant wird. In einem anderen Land, wo man keinen Bezug hat zu den Nachbarn und so weiter, ist man eben schneller bereit, Dinge zu tun, die man im eigenen Land nie tun würde. Darum ist es gefährlich, wenn man sein eigenes Land aus diversen Gründen verlässt oder verlassen muss. Ja, es hilft eben. Und er sagt, aber wenn ich quasi mich einfach verzogen hätte, sodass man eben mich nicht kontrollieren konnte, nicht merken konnte, dann habe ich auch die Strafe Gottes verdient. Und jetzt kommt etwas ganz Gewaltiges in Vers 35. Liest du nochmals?
Oh, dass ich einen hätte, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift. Der Allmächtige antworte mir. Und die Klageschrift, welcher mein Gegner geschrieben, würde ich sie nicht auf meiner Schulter tragen?
Ja, das reicht bis hierhin mal. Das ist so viel drin. Oh, dass ich einen hätte, der auf mich hörte. Also er hat gesehen, seine Freunde haben alles Vertrauen verloren zu ihm und sie betrachten ihn als einen Übeltäter. Und wo sucht Hiob Zuflucht? Einer, der auf ihn hörte. Und wer ist das? Ja, und zwar haben wir das nämlich schon gesehen in Kapitel 16, zum Beispiel, wie er, obwohl er dachte, dass Gott sich gegen ihn gestellt hat in der Krankheit, hat er doch letztlich Hilfe und das Recht bei Gott gesucht. Das ist so erstaunlich. Er wusste, nur dort gibt es Hilfe. Hiob 16, Vers 19.
Sogar jetzt, siehe, im Himmel ist mein Zeuge, und der mir Zeugnis gibt in den Höhen. Meine Freunde sind meine Spötter, zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber für einen Mann und für einen Menschensohn hinsichtlich seines Freundes.
Ja, also er sagt ganz klar, mit meinen Tränen gehe ich zu Gott. Und sein Wunsch ist, dass Gott in dieser ganzen Sache entscheidet, was ihn von seinen anklagenden Freunden trennt. Und das Interessante ist, er nennt also im Himmel mein Zeuge und der mir Zeugnis gibt. Also er sagt, im Himmel ist mein Advokat, der meine Sache gut spricht. Und jetzt das ganz Erstaunliche ist, er sagt, dass Gott möge schiedsrichterlich entscheiden, Gott gegenüber, für einen Mann. Wie geht das? Gott soll Gott gegenüber schiedsrichterlich entscheiden. Und da sieht man, dass Hiob wusste, dass in der Gottheit mehr als eine Person ist. Und zwar wissen wir aus dem Neuen Testament, 1. Johannes 2, Vers 1, dass der Herr Jesus der Sachwalter, der Advokat ist beim Vater. Und er wusste bereits schon um diesen Sachwalter. Und das war seine Zuversicht. Dieser Zeuge im Himmel, der mir Zeugnis gibt, der muss Gott gegenüber schiedsrichterlich für mich entscheiden. Dann kommt es gut. Und diesen Zeugen im Himmel nennt er in Kapitel 19, das ist alles schöne Repetition, Vers 29, mein Erlöser. 19, 25.
Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen.
Ja, also er hat diese Gewissheit, es gibt einen Erlöser. Und nicht nur einen Erlöser, sondern mein Erlöser. Er hat eine Beziehung zu dem Sohn Gottes gehabt, der sich für ihn bei Gott einsetzt. Der Erlöser, der selber Gott ist, setzt sich bei Gott für ihn ein. Das ist grandios. Und eben auch hier sagt er, oh, dass ich einen hätte, der auf mich hörte. Das ist eben der Erlöser. Mein Erlöser lebt. Und jetzt sagt er, hier ist meine Unterschrift. Der Allmächtige antworte mir. Nur von dem Allmächtigen erwartet er Gerechtigkeit, nicht wahr? Und hier ist meine Unterschrift. Unterschrift, auf was? Nun, Man kennt das von den alten Ägyptern, dass der Angeklagte, die Ankläger vor den Richter kamen und dann wurden zwei Schriften am Boden hingelegt. Die eine Schrift war die Unschuldsbestätigung des Angeklagten und die andere Schrift war die Anklageschrift. Und dann musste der Richter entscheiden. Und was wir hier finden, wir finden nämlich nicht nur eben Hiobs eigenes Plädoyer für sich, das wir jetzt gerade in Kapitel 31 gelesen haben, und er sagt, hier ist meine Unterschrift, gewissermaßen das Siegel auf sein Plädoyer für sich, und dann sagt er, und die Schrift, die mein Gegner geschrieben hat. Also die ganze Anklageschrift. Aber vor der hat er überhaupt keine Angst. Er sagt nämlich in Vers 36, liest du noch?
Würde ich sie nicht auf meiner Schulter tragen, sie mir umbinden als Krone?
Ja, also ich habe überhaupt keine Angst vor der Anklageschrift, weil ich weiß, dass Gott mich rechtfertigen wird. Und er nimmt diese Anklageschrift auf seine Schulter, als Krone auf seinen Kopf und geht vor den gerechten Richter und weiß, dass er dort Recht bekommt. Gerechtigkeit findet er nicht bei seinen Freunden, bei den Menschen, aber bei Gott. Und es ist gewaltig. Oh, dass ich einen hätte, der mich hörte, hier ist meine Unterschrift. Und weiß jemand, was das für ein Wort ist, Unterschrift? Taf. Taf bedeutet Zeichen oder ist von alters her ein Kreuz. Im Arabischen gibt es das verwandte Wort Tiwa. Taf auf Hebräisch, Kreuz, Zeichen. Tiwa, und das ist bei den Arabern das Kreuzzeichen, das man bei den Dromedaren auf die Oberschenkel einbrennt. Als Besitzzeichen. Ja? Also, er sagt gewissermaßen von seiner Verteidigungsschrift, hier ist darauf mein Siegel, Kreuz. Ein Kreuz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht, weil er sagen kann, ich bin gerecht von mir aus, sondern er weiß, dass er einen Erlöser hat. Und dieser Erlöser ist sein Erlöser. Und darum ist es so wunderbar, dieses Taf hier zu finden. Das Kreuzeszeichen. Und in Hesekiel 9, in ganz anderem Zusammenhang, dort geht es um das Gericht über Jerusalem. Und Gott beauftragt dort in der Vision von Hesekiel, dass die Menschen in Jerusalem, die dem Herrn treu geblieben sind, dass die ein Zeichen bekommen, um verschont zu werden vor dem Gericht. Und zwar lesen wir 9, Vers 4. Hesekiel.
Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen an die Stirnen der Leute, welche seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen.
Jawohl. Und die dieses Zeichen bekommen an der Stirn, die werden dann verschont. Ja? Das sind die traurig sind über das Böse. Und wer eine Elbefelde hat hier eine Fußnote bei Zeichen. Eigentlich zeichne ein T, das ist der hebräische Buchstabe Taf. Und der hebräische Buchstabe Taf hat übrigens in der vorexilischen Zeit hat er Kreuzesform gehabt. Hier sieht man noch auf dem Bild dann die heutige Art in der Druckschrift für das Taf, da sieht man das Kreuz nicht mehr. Aber in der Bibel war das T, ein Kreuz. Und jetzt sind wir aber hier noch in der Zeit vor der hebräischen Schrift, in Hiob, und da sagt er einfach, hier ist mein Zeichen. Ja? Aber Taf, sagt er, und das meint eben nicht einfach das T, aber ein Kreuzeszeichen. Und ist es nicht interessant zu sehen, dass diesen Menschen da in Jerusalem ein Kreuzeszeichen auf die Stirn gemacht wird, um sie zu verschonen. Ja, auf der Grundlage dessen, dass der Messias dann einmal kommen sollte, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, so können wir vor Gott bestehen.
Und war das nicht auch schon das Kreuzeszeichen beim ersten Passa an der Türschwelle?
An der Türschwelle beim Passa haben wir schon einen Hinweis auf das Kreuz, nämlich
eben auch dort das Mahlzeichen mit dem Blut zu machen, an der Schwelle und an der Türschwelle und an dem Pfosten.
Gut, dort ist nicht das Wort Taf als Zeichen. Aber es ist doch der Sturz, ja, und dann die Torpfosten. Und das erinnert auch schon an das Kreuzzeichen. Genau, aber hier ist es wirklich das Kreuz, Taf. Und man denke daran, im Psalm 119 ist er so, 22 mal 8 Verse. Es gibt 22 Strophen. Und die erste Strophe beginnt mit dem ersten Buchstaben im Hebräischen, Aleph. Die zweiten 8 Verse mit Bet und so weiter. Die letzten 8 Verse beginnen immer mit Taf im Hebräischen, also mit einem Kreuz. Und in diesem Abschnitt haben wir also nochmals das Kreuz vor uns. Und ausgerechnet in diesem Abschnitt lesen wir Psalm 119, Vers 174. Ich sehne mich nach deiner Rettung, Herr. Der alttestamentliche Gläubige, der sich sehnt nach der Rettung durch den Messias. Aber das wird durch das Kreuz hier angedeutet. Und 273, lass deine Hand mir zur Hilfe kommen. Gottes Hand soll helfen. Aber diese Hand wurde am Kreuz durchbohrt. Und schließlich sagt der Psalmist im letzten Vers, ich bin umhergeirrt wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht. Also, er sagt, ich bin der Verlorene, das verlorene Schaf. Aber der Herr als der gute Hirte muss mich suchen, um mir Rettung zu bringen durch das Kreuz. Ja, aber heute hat das Wort Taf einen ganz besonderen Klang. Ja, wieso? Ah, das hat aber nichts damit zu tun. Taf, nein, das ist aus dem Englischen. Aber nein, in Israel, wie heißt der grüne Pass jetzt? Der Impfpass. Mit dem darf man dann ins Restaurant rein. Taf Yarok. Das Mahlzeichen, das grüne. Ja? Taf Yarok. Und manche Leute sind erschreckt. Das ist ja genau das gleiche Wort wie in der hebräischen Übersetzung von Offenbarung 13. Das Mahl des Tieres ist Taf. Und Offenbarung 19, Vers 20, Taf Hachaya, das ist das Mahlzeichen des Tieres. Jetzt haben wir es, muss man sagen. Aber ich habe nachgeschaut im Bulletin von dem Gesundheitsministerium in Israel. Ja, die benutzen effektiv den Ausdruck Impfzeugnis und Teuda, also für Zeugnis, Teuda, der Impfung, und dann Taf Yarok, grünes Mal. Aber sie sagen nicht Taf Hachaya, das Malzeichen des Tieres. Es ist einfach ein Zeichen, das grün ist und sagt, die können ins Restaurant und so weiter. Aber das darf man nicht einfach verbinden mit Offenbarung 13. Und gerade heute habe ich eine Mail bekommen von einer ganz besorgten Frau. Und ja, was muss man da antworten? Ja, denken Sie doch an Hesekiel 9, Vers 4. Das Taf in Jerusalem war das Zeichen der Rettung. Ja, ich meine, wir müssen da gar keine Verbindung machen. Aber ich sage, wenn jemand schon mit dem Wort eine biblische Verbindung machen will, dann muss er nicht unbedingt an das Zeichen des Tieres denken, sondern an das Zeichen aus Hesekiel 9, Vers 4 oder an die Schrift von Hiob. Hier ist mein Taf. Also seine Rechtfertigung vor Gott hat das Zeichen eines Kreuzes. Ist doch wunderbar, das so zu sehen. Und darum ist er sich sicher, ich darf vor ihn treten, weil er wird mich gerecht sprechen. aber nicht aus seiner eigenen Gerechtigkeit, sondern weil er an den Erlöser glaubt. Jetzt lesen wir noch zum Schluss, Vers 37.
Ich würde ihm kundtun die Zahl meiner Schritte, würde ihm nahen wie ein Fürst.
Ja, also Adam kam nicht von den Bäumen hervor wie ein Fürst. Ja? Aber Hiob sagt, ich darf so zu Gott kommen. Vers 38.
Wenn mein Acker über mich schreit und seine Furchen allesamt weinen, wenn ich seinen Ertrag ohne Zahlung verzehrt habe und die Seele seiner Besitzer aushauchen ließ, so mögen Dornen statt Weizen und Unkraut statt Gerste hervorkommen.
Ja, also da kommt jetzt wieder Wenn. Das ist das 15. Wenn von Hiob und dann noch das 16. Also wenn er auch da in der Landwirtschaft hinterhältig Dinge an sich gerissen hätte, ohne Zahlung, ohne dass die Arbeiter bezahlt werden, ohne dass eben der Landbesitzer seinen Lohn bekommen hätte, so mögen Dornen statt Weizen und Unkraut statt Gerste hervorkommen. Dann möge der Fluch Gottes mich treffen. Und übrigens das Wort Unkraut hier im Hebräischen Basha, das ist das Wort für Lolch im Alten Testament. Also das Unkraut, das wir kennen aus dem Gleichnis vom Unkraut und Weizen in Matthäus 13, Vers 25, dort findet man das Wort Lolch. Das ist eine dem Weizen ähnliche Pflanze, Unkraut, das giftig ist. Und das darf eben nicht mit dem Weizen zusammenwachsen. Aber er sagt, dann möge so der Fluch über mich kommen. Die Worte Hiobs sind zu Ende. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Die sagen, mit dem kann man nicht mehr sprechen. Der ist wirklich voll jenseits der Linie. Und darum hören sie auf zu antworten, aber Hiob hat auch nichts mehr zu sagen. Und nächstes Mal werden wir dann die Rede von dem vierten Freund anschauen. Und sie ist überwältigend. Völlig überraschend und so etwas von gerecht. Gut, gab es noch einen vierten Freund, aber davon mehr nächstes Mal.